Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl.
Fangt Batman. Nein, wir spielen nicht Einkriege. Wir nehmen eine Kurzbeschreibung, die wir euch gleich noch erklären, auf, verlängern sie etwas und machen, weil sie, wie Batman-Filme ja auch, gar nicht in einen Handlungsstrang alleine reinpassen, gleich mal mit zwei Folgen. Fangt Batman Teil 1 heute mit Facebook, mit Amazon, mit Netflix, mit Google und mit Tesla. Und bevor ihr anfangt zu motzen, dass Google ja jetzt eigentlich Alphabet heißt, ja, wissen wir aus, aber Fanat Batman hätte nicht gut geklungen und Batman Fanta, was man daraus auch hätte machen können, ist auch nicht so gut. Also von daher fangt Batman heute bei Echtgeld TV. Mein Name ist Tobias Kramer und zusammen mit Christian W. Röhl freue ich mich darauf, euch zu begrüßen und jetzt freue ich mich wie immer auf den Disclaimer mit Christian.
Hallo aus Mitte, natürlich, der Disclaimer ist auch wieder mit dabei, egal ob jetzt Batman gefangen wird oder Batman Fanta trinkt. Alles das, was wir hier machen, ist eben keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Rechtsberatung, keine Anlageberatung, schon gar keine Steuerberatung. Wir tun Meinungen kund heute zu 5 Aktien und einigen drumherum. Und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wieder wo findet? Natürlich in der Echtgeld-TV-Lounge www.echtgeld.tv. Für diejenigen, die angemeldet sind, einfach mal immer reinschauen und die Unterlagen runterladen. Für diejenigen, die noch nicht angemeldet sind, draufgehen, kostenlos registrieren, im Verteiler sein, die Unterlagen einordnen können und natürlich alles mitbekommen, was wir neben der Live-Sendung noch so machen. Und wie immer wird natürlich auch diese Sendung euch präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Scalable Broker, wo wir die Echtgelddepots unterhalten und zwar im Prime Broker Modus, wo ihr die Möglichkeit habt, für eine Flatrate von 3 Euro im Monat, 36 Euro im Jahr unbegrenzt zu investieren, zu handeln, zu besparen. Alternativ könnt ihr auch 1 Euro pro Trade einfach zahlen. Beides Male habt ihr die Möglichkeit, insgesamt 4.000 Einzelaktien und 1.300 ETFs für eure Investitionen oder auch eure Trades auszuwählen. Und dazu, Tobias, gibt es auch noch eine ganze Reihe von Sparplanmöglichkeiten.
Genau, und zunächst mal gibt es immer noch die Möglichkeit, auch auf Xetra zu handeln. Ab 5,49 ist man da dabei, wobei man da schon auch mal ein bisschen Geld hinlegen muss, damit man diese 5,49 auch überschreitet. Aber wichtig vor allen Dingen das lange angekündigte und ja von uns auch immer wieder gewünschte Feature. Übrigens auch das Feature, weswegen wir diese Sendung aus dem Dezember in den Januar verlegt haben. Denn das wollten wir hier schon haben. Wenn wir über Sparpläne reden, wenn wir über die Fang- und die T-Aktie dazu sprechen, dann sollten die Sparpläne schon mal live sein, damit ihr auch von uns eine Einstufung dazu bekommt, möglichst aktuell, welche wir dafür für relevant halten. Ansonsten geht es da eben los bei Abbott Laboratories und es geht bis Zoom. Alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, sollte in dem Sparplanangebot drin sein. Wenn etwas nicht enthalten ist, wendet euch an den Service von Scalable. Konto könnt ihr unterhalb des Videos eröffnen oder ansonsten eben wann ihr Lust und Zeit dazu habt, aber uns wäre schon ganz recht, wenn ihr den Link unterhalb unseres Videos nehmt und nicht den von irgendjemand anderem dahergelaufenen, der euch auch erzählt, dass das eine gute Idee ist. Ansonsten, fangt Batman ist unser Thema heute. Wir machen 2 Teile, weil wir festgestellt haben, dass wir in der Regel über die Aktien sowieso genug zu sagen haben und uns deswegen auch vorgenommen haben, dass uns nicht so sehr unter Druck zu setzen, sondern eher darauf zu achten, dass wir mit viel Spaß und ohne Hektik die Wertpapiere euch vorstellen. Und wir fangen an, Christian, bei einem Titel, wo wir so ein bisschen auch unterschiedlicher Meinung sind. Nee, damit fangen wir nicht an. Wir fangen nämlich mit einer historischen Herleitung an.
Na, wir sollten ja zunächst mal sagen, wie kommen wir überhaupt darauf? Fangt Batman, das hört sich ja ganz lustig an, ist ein wunderbares Akronym, aber wir müssen natürlich zugeben, das ist weder meine noch deine Idee, in der Zusammenstellung vielleicht, aber Fang, das ist eine Idee, die von einem Namensvetter von dir kommt, zumindest wenn man die englische Schreibweise nimmt, nämlich von Jim Cramer, Moderator von CNN Mad Money. Der hat am 5. Februar 2013, also vor ziemlich genau 8 Jahren, mal 4 Aktien vorgestellt, denen er überproportionale Wachstumsaussichten zugetraut hat. Aktien für die Millennials, die auch auf die Gewohnheiten der Millennials anspielen. Ja, und diese Aktien nannte er damals eben nach den Anfangsbuchstaben die Fang-Aktien. Facebook, Amazon, Netflix und Google. Ja, eben Google war ja mal Google, hat auch als Börsenkürzel immer noch Google, auch wenn die Firma, die Holding, das börsennotierte Vehikel inzwischen Alphabet heißt. Ja, und man muss sagen, besagter Jim Cramer hatte damals vor 8 Jahren einen richtig guten Riecher. Alle 4 Aktien, die er damals vorgestellt hat, waren Volltreffer. Alle haben besser abgeschnitten als der Nasdaq Composite Index. 350% plus bei Google, sprich Alphabet, das war schon die Lusche. Es ging dann bis 1900% plus. Das war nämlich die Netflix in Summe bzw. im Durchschnitt 1000% plus, also in 8 Jahren mehr als ein Tenbagger. Das ist eine Ansage. Und natürlich, diese Aktien sind allesamt inzwischen feste Größen am Kapitalmarkt an der Wall Street geworden.
Aber eine kleiner werdende Größe, zumindest in Christians Depot, besprechen wir als erster, nämlich die F-Aktie, also die Facebook-Aktie. Die sieht zwar vom Chart her ganz gut aus, aber hat natürlich in den letzten Jahren auch an einigen Stellen negativ von sich reden gemacht. Und damit ist vor allen Dingen auch das Netzwerk Facebook gemeint. Denn dort finden inzwischen nicht nur sehr, sehr viele Diskussionen, vor allen Dingen politischer, vor allen Dingen aber auch sehr viel beschimpfender Natur statt. Und das ist etwas, was mitunter Wahlen auch schon beeinflusst hat, weil bestimmte Möglichkeiten des regionalen Targetings von einer Firma namens Cambridge Analytica damals für den ersten Präsidentschaftswahlkampf von Donald Trump so genutzt wurden, dass er sehr, sehr speziell und sehr, sehr fein segmentiert geworben hat, also die Möglichkeiten dieser Plattform richtig gut ausgenutzt hat. Man kann das ja auch mal positiv formulieren, denn er hat ja nur im Grunde genommen ein Angebot genutzt, was zur Verfügung stand und was jeder andere, auch Hillary Clinton, hätte nutzen können. Facebook besteht ansonsten auch noch aus Instagram, aus WhatsApp. Dann machen sie noch so ein bisschen andere Sachen, unter anderem im Virtual Reality Bereich. Mit den Oculus Rift Brillen arbeiten sie. Aber das Brot- und Buttergeschäft von Facebook findet A auf Facebook und B auf Instagram statt. Und Christian, bei Facebook selber, da fängt es bei dir an, so ein bisschen schwierig zu werden.
Naja, ich habe ja mit Facebook eine inzwischen doch für meine Verhältnisse im Social-Media-Bereich recht langfristige Beziehung. Also ich wollte ja lange Zeit überhaupt nichts davon wissen. Und dann so kurz vor meiner Hochzeit, irgendwie 2011, hat meine Frau gesagt, Mensch, jetzt melde dich doch auch mal an, so nach dem Motto, jetzt tu doch nicht hier so als alter Sack, ja, so alt bist du doch nicht, fang doch auch mal mit Social-Media an. Naja, und da lag halt Facebook nah und ich hatte auch wirklich jahrelang Spaß auf der Plattform. Ich habe dann ja, nachdem ich das Buch Cool bleiben und Dividenden kassieren geschrieben habe, 2016 auch dazu eine Facebook-Seite aufgebaut, so zu den Finanzinhalten irgendwie mit 12.000, 13.000 Followern. Und ich hatte wirklich lange Zeit Spaß an Facebook, aber ich muss zugeben, die letzten Monate ist dieser Spaß irgendwie immer weniger geworden. Immer weniger Leute, die ich kenne, sind auf Facebook und posten dort regelmäßig Content, der mich in irgendeiner Form interessiert. Sehr viel scheint sich in Gruppen abzuspielen, was eine schöne Sache ist, wenn man sehr für ein Thema brennt, aber natürlich aus meiner Sicht auch ein ziemlicher Zeitfresser ist. Dafür kriege ich häufig irgendwelche Kontaktanfragen von Damen mit russischen Namen und sehr, sehr eindeutigen Fotos oder von irgendwelchen MLM-Erfolgskaspern, die mir irgendwas verkaufen wollen und die mich fragen, ob ich jetzt endlich mal richtig erfolgreich werden möchte in meinem Leben. Dann sage ich immer, nein, mein beschissenes Loser-Dasein reicht. Da erntet man dann immer so komische Emojis, kurz bevor man die Leute rausschmeißt. Also es ist eine Plattform, mit der ich irgendwie selber persönlich fremdle. Dazu diese starke politische Fokussierung, die möchte ich eigentlich auch nicht. Der Vorteil bei Twitter ist ja, da ist auch sehr viel Politik, aber es ist kurz. Auf Facebook immer diese sehr langen Texte und diese ganzen Links, die da eingestellt werden. Insofern, ich habe irgendwie nicht mehr so den Drang, in meine Timeline reinzugucken. Instagram dagegen finde ich großartig, ist ein Netzwerk, was viel Spaß macht, aber es ist eben nur ein Teil von Facebook. Und für mich ist Facebook ja eine Position, die nicht in das klassische Beuteschema passt. Ja, sie zahlen eben keine Dividende. Es ist auch von der Bewertung etwas anderes. Und insofern habe ich irgendwann mal gesagt, ja, es ist für mich mehr als eine Venture-Position, weil es eine der großen Plattformen ist. Habe eine Position aufgebaut, wie auch zum Beispiel bei Alphabet, wie auch bei einer Tencent. Aber insgesamt ist für mich da natürlich wichtig, dass ich mich mit dem Unternehmen wohlfühle und dass mir das Unternehmen auch in irgendeiner Form sympathisch ist. Und das ist bei Facebook nicht mehr der Fall. Dazu sehe ich halt bei Facebook auch gewisse regulatorische Risiken.
Ja, ansonsten muss man aber sagen, das Wachstum, was Facebook da an den Tag gelegt hat in den letzten auch schon 10 Jahren, ist beeindruckend. In den letzten 5 Jahren konnte der Umsatz jedes Jahr um etwa um 40% zulegen. Der Gewinn stieg um 44%. Und auch wenn es in diesem Jahr voraussichtlich ein bisschen schwächer ausfallen wird, ist es so, dass da ungefähr 29 Milliarden netto rauskommen sollten am Ende. Und das sorgt dann dafür, dass für das Jahr 2020 ein KGV bei ungefähr 24 zu Buche schlagen sollte. Und das ist für so ein Unternehmen A in der Größe, B mit der Breite an Angeboten, wo dann eben doch jeder irgendwie fündig werden kann. Christian wird ja auch fündig. Eine interessante Geschichte. Und wenn man sich dann mal vergegenwärtigt, dass Facebook nur mit dem halben Speed der letzten Jahre, was ja auch schon immer ganz klasse ist, wenn man mit 20% weiter wachsen würde, das würde dafür sorgen, dass im Jahr 2023 das KGV bei putzigen 14 angekommen ist. Also wenn man sich das Ganze nur mal auf der Ist-Situation und auf einer Fortschreibung, die ein bisschen vorsichtiger aufgebaut ist und nicht mit den alten Wachstumszahlen, sondern halbierten Wachstumszahlen aus der Vergangenheit rangeht, dann ist das eine sehr preiswerte Aktie, die zumindest in den Bereichen der Plattform Facebook und Instagram gutes Geld verdient. Bei Instagram im Moment immer noch sehr, sehr stark steigend und die irgendwann auch auf den Zug der Monetarisierung mit WhatsApp aufspringen werden. Ich habe ihnen schon mal nicht zugetraut, dass sie sich auch in einem Bereich ändern können. Das war, als ich meine Facebook-Position, wann war es, muss ich nachgucken, es war der November 2013, verkauft habe, das erste Mal, damals noch zu umgerechnet 33 Euro. Ich hatte zwar für 17 gekauft, aber natürlich, wenn man sich den Chart dann anguckt, was die Aktie seitdem noch gemacht hat und wie insbesondere dieser Wandel vom Desktop-Angebot zum Mobile-Angebot gelungen ist, dann hat man da einen tollen Job gemacht und die Firma sollte besser nicht unterschätzt werden. Ich verstehe natürlich Christians Einwand und hoffe auch an den Stellen vor allen Dingen, dass sie es besser machen in den nächsten Jahren, wenn es darum geht, Hate Speech zu verhindern und auch klar wissenschaftlichen Erkenntnissen zu widerlaufenden und dann in Beleidigungen ausrufende Dinge in irgendeiner Form zu unterbinden und nicht erst, wenn irgendwelche Leute dann abgewählt sind, womit sie sich gegenüber Twitter zwar ganz nett positioniert haben mit dem Rausschmiss des amerikanischen Präsidenten, aber so richtig begründbar ihren eigenen Grundsätzen folgen, sind sie damit auch nicht. Also von daher, es ist eine günstige Aktie, die einiges an Themen auch noch vor sich hat, um sich zu verbessern. Aber vielleicht gibt es ja auch noch bessere. Christian?
Ja, also mir ist natürlich ganz wichtig, das war jetzt keine Verkaufsempfehlung. Ich schmeiße jetzt nicht meine Aktien blind auf den Markt, weil ich sage, Facebook ist einfach over. Also so weit würde ich nicht gehen. Es ist eine Aktie, mit der ich in der Position, die ich habe, mich so nicht mehr wohlfühle. Deshalb will ich immer mal so ein bisschen was hineingeben. Ob ich sie komplett liquidiere oder nicht, hängt natürlich auch davon ab, wie Facebook sich weiterentwickelt. Man wird das ja automatisch verfolgen. Nur gerade bei Big Tech müssen wir natürlich darüber reden, dass es verstärkte Regulierung künftig geben wird. Und da stehen natürlich verschiedene Firmen und verschiedene Geschäftsmodelle im Kreuzfeuer des Regulators. Und ich kann mir halt leider vorstellen, dass Facebook das Unternehmen ist, was am ehesten angegriffen wird, weil es nämlich diese politischen Inhalte hat und verbreitet. Und ob da jetzt irgendwie die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird oder wegmoderiert wird, das ist am Ende doch gar nicht so interessant, sondern die Frage ist, quält der Regulator Facebook ähnlich, wie man das vor über 20 Jahren damals mit Microsoft gemacht hat in den Antikartellprozessen. Es hat einfach dazu geführt, dass am Ende zwar eine Strafe gezahlt werden musste, aber das war überhaupt nicht das Problem, sondern das Unternehmen hat sich aufgerieben, das Unternehmen war gelähmt und ist in seiner Entwicklung lange Zeit nicht von der Stelle gekommen. Das ist ein Risiko, was ich bei Facebook sehe, insbesondere weil man sich ja dann natürlich auch noch mit so einem Thema wie Libra, Kryptowährung, auch nur auf ein Feld wagen will, selbst wenn das zurückgepfiffen wurde ein bisschen, wo ja der Regulator auch extrem vorsichtig und reserviert ist und sehr, sehr schnell in die Abwehrhaltung geht. Also da kann irgendwie Gegenwind kommen und das wird extrem spannend und wir werden die Aktie alleine deswegen natürlich verfolgen, weil es gesellschaftspolitisch global extrem wichtig ist. Nur es ist auf dem Niveau einfach, weil ich außerhalb meines Beuteschemas das gute Gefühl haben will, für mich kein Kauf mehr.
Und damit kommen wir zum zweiten Titel. Wir sind angekommen bei A und wir machen ja in dieser Folge, es gibt ja noch eine andere Möglichkeit für A, die in der nächsten Woche dann kommt, aber wir machen heute im Wesentlichen Medien und auch werbegetriebene Unternehmen. Und das Unternehmen, was jetzt kommt, ist mittlerweile einer der Player am Werbemarkt. Amazon macht mittlerweile irgendwie den drittmeisten oder viertmeisten Umsatz in der Welt mit Werbung über die Sachen, die über die Shopping-Plattform dort eingestellt werden. Und ansonsten hatten wir schon verschiedentlich darauf hingewiesen, dass dieses Unternehmen eine brutale Maschine ist. 27% Umsatzwachstum über 10 Jahre hinweg. 35%iges Gewinnwachstum auch da. Über 10 Jahre hinweg und das Ganze entwickelt sich eben in eine sehr, sehr schöne Richtung. Klar, das Unternehmen ist mit einem für 2020 realistisch einzustufenden 70er KGV ordentlich bewertet, aber man hat hier eben auch eine ganze Menge. Man hat nämlich lang anhaltendes Wachstum mit immer noch genug Potenzialen, wo Amazon eindringen kann. Und wir haben da ja schon mal ein anderes Thema im letzten Jahr angesprochen, dass wir so drei Bereiche für uns so ein bisschen identifiziert haben. Nämlich einmal die gesamten Shopping-Services, die sie haben, also selber Güter zu verkaufen, aber auch anderen Händlern die Möglichkeit zu bieten, auf Amazon ihre Güter zu verkaufen und wenn sie besonders erfolgreich sind, mitunter auch durch eigene Produkte zu ersetzen, was nicht unbedingt dem Höchstmaß an Ethik entspricht, aber das wird eben gemacht und kommt eben regelmäßig vor. Darüber hinaus gibt es mit dem Prime-Angebot im gesamten Medienbereich etwas, was unter anderem Netflix und anderen Mediendiensten entgegensteht, und zwar auf der Musikebene, auf der Filmebene, auf der Serienebene. Also die gesamten Amazon Prime Services, die Media Services, die wir bisher mal so AMS genannt haben. ASS für die Amazon Shopping Services, AMS für die Amazon Media Services. Und dann ist da natürlich noch das richtige Dickschiff, Amazon Web Services. Weil die ohnehin so viele Server haben und immer erreichbar sein wollen, haben sie irgendwann angefangen, ihre Ressourcen an andere zu vermieten. Das ist mittlerweile A, der Wachstumstreiber geworden, B, der Gewinntreiber, extrem margenstarkes Geschäft. Und bei diesem Unternehmen, auch aufgrund des Wertes des Unternehmens, ist es extrem wahrscheinlich, dass sie irgendwann in vorauseilendem Gehorsam vor dem Regulator eine Trennung in Angriff nehmen werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das mit AWS passiert, ist sehr groß. Ich persönlich glaube, dass es dieses Jahr voraussichtlich losgehen wird und dass man Amazon Web Services richtig vom Unternehmen abspaltet, abtrennt und der Amazon-Aktionär dann seine Amazon-Aktie hat und dann eine wie auch immer heißende Amazon Web Service-Aktie oder wie viele auch immer dazu bekommt und dann auf einmal mit zwei Aktien glücklich ist. Und Christian, wie denkst du denn darüber? Ist das dann ein Werttreiber für die Gesamtposition, die man hat? Oder ist es eher etwas, wo die sich dann erstmal so ein bisschen sortieren müssen?
Nein, ich bin ja, natürlich sortieren musst du dich. Und also wenn wir jetzt darüber sagen, du glaubst, dass das dieses Jahr in Angriff genommen wird, dann heißt das, man fängt an, dieses Jahr die Weichen zu stellen. Also jetzt dieses Jahr rauszugehen, annoncieren, die ganzen Vorbereitungen zu machen, auch gesellschaftsrechtlich das alles in Einheit zu überführen und dann bei einer so großen Firma mit dieser Aktionärsbasis einen Spin-off, eine Abspaltung wirklich im Laufe des Kalenderjahres 21 hinzukriegen, das halte ich für sehr, sehr ambitioniert. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man dieses Jahr damit anfängt. Ob es dieses Jahr öffentlich wird oder nicht, das wird man dann sehen. Ich halte es auf jeden Fall für einen Werttreiber. Ich bin ein großer Freund von klar fokussierten Equity-Stories. Natürlich dieser Krake Amazon, der alles irgendwie verschachtelt, das ist spannend. Aber eine klare Fokussierung hilft auch allein schon bei der Branchenzuordnung. Du hast also dieses Unternehmen, dieser Riese, der sein Geld ja momentan eigentlich verdient mit Technology Services, also im IT-Sektor, der wird, weil er natürlich die meisten Umsätze erzielt im E-Commerce-Geschäft, einsortiert bei zyklischen Konsumgütern. Eigentlich würde er aber auch noch zu Medien gehören. Allein dadurch ist ja eine gewisse Fehlallokation gegeben und klare Equity-Stories innerhalb eines Sektors sind immer ein Werttreiber. Ich habe das damals auch gesagt, bei der Bayer-Aktie in der Sendung vor einigen Jahren mit Jonathan Neuschler. Das ist das, was mich gestört hat. Du hast einen Healthcare-Wert, der packt sich einen Grundstoff Firma dazu und dann ist das halbe halbe und du weißt nicht, das ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Oder wenn wir es positiv sehen, die Abspaltung, Siemens Energy haben wir gerade erlebt, hat sich super entwickelt bei Siemens oder ein bisschen weiter zurück, ich hatte es gestern Abend bei Dietmar Deffner an der Börse am Abend vorgestellt, Carrier, die Klimaanlagen, die ja rauskommen aus dem Konglomerat United Technologies und inzwischen auch dreimal so hoch notieren wie beim Spin-off. Also ich glaube, dass eine AWS-Aktie und der Rest von Amazon, weil Media und Shopping ist momentan noch schwer zu trennen, weil es alles im Prime-Konzept verbunden ist, dass das in Summe mehr wert sein würde als die Amazon-Aktie heute unter gleichen Bedingungen. Und Amazon zeigt ja auch, sie haben noch ganz, ganz viel im Köcher, gerade auch was die Videos angeht, das Streaming-Thema, da sind sie ein sehr, sehr ernstzunehmender Spieler, aber natürlich auch neue Geschäftsfelder wie Healthcare, wo sie auch ja in der Lage sind, was hier gute Unternehmen auszeichnet, einfach irgendwann unter das, was nicht funktioniert, mal einen Strich zu setzen. Sie haben ja vor einiger Zeit, wir hatten das auch hier in der Sendung, dieses Joint Venture gegründet, Haven Healthcare, zusammen mit Berkshire Hathaway, mit JP Morgan, wo sie Gesundheitsversorgung ganz groß aufziehen wollten für die Mitarbeiter dieser drei Konzerne und dann natürlich auch nach draußen. Das hat aber am Ende nicht geklappt. Jetzt ist es eingestampft worden. Man konzentriert sich jetzt auf das Apothekengeschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, wo man eine Übernahme gemacht hat, wo man das Ganze jetzt mit organischen Funktionen weiter aufgepäppelt hat. Und das zeigt einfach die Erfolgs-DNA dieses Unternehmens. Und da sind natürlich noch mehrere Bereiche. Wenn man einfach mal nur daran denkt, wenn man mal versucht hat, bei Amazon Klamotten zu kaufen, also Turnschuhe, Chucks, ja, kaufe ich da auch. Aber so jetzt Mode online kaufen bei Amazon, na, also da gibt es bessere. Und den Bereich werden sie auch nicht ewig liegen lassen.
Und wenn wir schon ein Unternehmen haben, was in Deutschland angesiedelt ist und was im Shopping-Bereich, das kann ich ja zumindest jetzt auch als eigene Erfahrung sagen, wirklich einen tollen Job macht, Zalando, auch extrem kundenfreundlich bei mal nicht ankommenden Lieferungen. Ich hatte hier im letzten Jahr eine etwas merkwürdige Form der Zustellung, die ich nicht identifizieren konnte. Und dann einfach gemeldet, sehr, sehr kulante Erstattung von einem sehr, sehr freundlichen Mitarbeiter durch den Prozess geführt. Also Zalando da sicherlich auch eine Position, die vielleicht mal wieder in der nächsten Feedback-Sendung von euch
gefragt
wird.
Das ist genau das auch, was ja Amazon ausmacht. Ja, dieses kundenorientierte.
Ja, ja, dann ruf doch mal bei Amazon an.
Genau. Nein, ich finde das großartig. Ja, also wir haben ja nun viel auch fürs Kind und für den Haushalt immer bei Amazon bestellt. Und wann immer es Probleme gibt, die sind immer zur Zufriedenheit gelöst worden. Okay. Aber natürlich, wir sagen uns natürlich auch an der einen oder anderen Stelle, Mensch, es muss ja nicht immer Amazon geben. Es gibt ja auch noch andere Händler. Wir wollten letztens ein bisschen Spielzeug kaufen für einen Kindergeburtstag, wo wir was hinschicken mussten. Man kann das ja heute nirgends mehr hinbringen unter Lockdown-Gesichtspunkt, aber wir wollten etwas schicken, haben gedacht, okay, wir bestellen das vorher bei einem anderen Spielzeughändler, kleiner Mittelständler. Ja, es funktionierte auch online alles wunderbar. Der Preis war genauso wie bei Amazon und dann Bestellvorgang bricht mehrfach hintereinander ab, weil das Bezahltool scheinbar nicht richtig implementiert ist. PayPal funktionierte nicht, wurde nicht angeboten. Und dann denkst du dir irgendwann, Mensch, so ein Mist, da hat wahrscheinlich der Neffe vom Inhaber das schwarz nebenher so irgendwie hingefrickelt. Die Infrastruktur, es wurde nicht richtig ernst genommen. Bestellst am Ende doch bei Amazon. Es geht halt schneller und es funktioniert einfach.
Eine Frage dazu noch, kannst du mit Amazon auch telefonisch kommunizieren? Weil ich habe dann immer gehört, dass sie das alles über den Mailweg machen, aber das klappt dann bei euch.
Nein, also wir haben häufiger schon mit Amazon telefonieren müssen, ganz einfach, okay. Weil das größere Themen waren, also gerade so Kinderwippe oder so, wo es auch wirklich ernste Defekte gab, beziehungsweise wo es auch dann mal schwierig war mit dem Zurückschicken. Ne? Also so eine Kinderwippe, da hast du ja nicht immer so einen Karton dafür gerade griffbereit stehen. Ne? Wie macht man das dann? Und da haben wir im Internet deine Rückrufbitte angegeben und das kam dann auch relativ schnell. Ja, wobei also meine Frau ein paar Mal den Eindruck hatte, dass sie nicht mit einem Mitarbeiter aus Fleisch und Blut gesprochen hat, sondern mit einer KI. Aber die scheint dann wirklich sehr gut gewesen zu sein, wenn man sich das erst nach einem Telefonat überlegt.
Okay, also von daher, auch da ist Amazon klasse und das muss man ja auch mal sagen. Wenn dieses Wachstum, was sie in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt, jedes Jahr an den Tag gelegt haben, so weitergeht, dann ist das Unternehmen im Jahr 23 bei einem KGV von 28 angekommen. Und deswegen ist es auch tolerabel, ein im Moment recht hoch erscheinendes Kurs-Gewinn-Verhältnis zu bezahlen, bei im Übrigen auch einem Dickschiff. Denn Amazon, Christian, korrigier mich, ist die zweithöchst gewichtete Aktie im S&P 500 mit 4%.
Ja, ich glaube, es ist die dritthöchste, weil wir haben ja noch Microsoft und Apple da vorne.
Microsoft ist wertvoller?
Und ich meine, Microsoft geht höher ein, weil da ist ja auch der Streubesitz noch relevant, meine ich jetzt so aus der Menge zu sagen. Aber es tut sich nicht allzu viel. Warte, ich habe es hier tatsächlich noch offen. Ich kann es gucken. Ja, Microsoft ist tatsächlich etwas höher gewichtet noch als Amazon, aber es sind nur 0,4%. Also es ist die Nummer 3, aber wenn wir sagen, das ist eine schwere Aktie, sollten wir natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass das optisch natürlich ein sehr schweres Unternehmen ist. Ich weiß nicht, ob Bezos darauf abzielt, irgendwann die Aktie teurer zu haben als Berkshire Hathaway. Bis dahin, it's still a long way to go, um mal wieder den...
Da würde ich aber ziemlich gute Laune haben.
Ja, ich auch, aber man muss natürlich sagen, das ist ein zusätzliches Argument, natürlich auch die Aktie über den Sparplan anzugehen, ist sehr effizient, hier Bruchteile zu erwerben. Passt vielleicht auch insgesamt ganz gut in das Szenario der Aktie, die natürlich auf der Bewertung immer mal, wenn Quartalszahlen anders interpretiert werden, als Jeff Bezos das vielleicht sieht, nach unten gehen. Da gibt es auch natürlich immer Potenzial, dass es mal 15-20% nach unten geht, ohne dass man deswegen gleich von Crash oder Krise sprechen müsste. Und dafür ist natürlich ein solcher Sparplan eine ganz hervorragende Sache. Also ist für mich hier eine typische Sparplanaktie, einerseits vom fundamentalen Hintergrund, andererseits natürlich aus ganz simplen praktischen Erwägungen.
Ja, und ansonsten sei auch bei Jeff Bezos nochmal daran erinnert, nicht nur, dass er aktuell nur noch in Anführungszeichen der zweitreichste Mann ist, sondern damit auch wieder den optimalen Grund dafür gefunden hat, seinen Ausgangsbrief an die Aktionäre nochmal zu lesen, also Ärmel hochkrempeln und It's always day one zu lesen und sich darauf zu fokussieren, dass da auch noch ein langer Weg zu gehen ist. Und Amazon hat trotz der bereits erreichten Größe in der Tat noch viel vor sich. Die nächste Aktie, die wir besprechen, Christian, da fragt man sich schon, haben die eigentlich auch noch so richtig viel vor sich oder haben die nicht schon auch vor allen Dingen eine ganze Menge an Performance vor allen Dingen hinter sich? Es war der Spitzenreiter in der Fangaufstellungen, die du vorhin gezeigt hast und die du vorhin erklärt hast, mit über 1000% Performance ist jetzt dran.
1900 bei fast 2, also verzwanzigfacht seit Cramer diese Aktie damals in dieser legendären Fangsendung zum Einfangen empfohlen hat. Natürlich, das ganze Konzept ist da super aufgegangen. Ja. Es hat die Gewohnheiten der Millennials, der Konsum- und Mediengewohnheiten einfach ideal abgeholt. Sie haben ja auch großartiges Programm gemacht. Sie haben natürlich dann sehr, sehr entscheidend auch von der Pandemie profitiert, als Leute zu Hause saßen. Es war ihnen langweilig. Was haben sie gemacht? Sie hatten ja Geld bekommen, also Netflix-Abo, wer es bis dahin immer noch nicht hatte. Und es sind ja schon relativ viele Menschen. Ne? 195 Millionen Subscriber haben die. Aber die Frage ist natürlich gerade an dich, KGV 70. Ja? Bei Amazon hast du gesagt, ja, passt so. Bist du jetzt hier dann auch so entspannt? Weil ich persönlich meine ja, das kann man rechtfertigen durch Wachstum. Dieses Wachstum muss aber auch kommen. Es muss auch profitabel sein und das gegen einen extrem starken Wettbewerb. Das sind aus meiner Sicht sehr, sehr viele Wenns.
Ja, die sind es und die Wenns müssen in der Tat auch erfüllt werden. Also grundsätzlich in der Tat auch hier 70er KGV für 2020 sehr, sehr wahrscheinlich. Immer. Also wir wissen es natürlich auch noch nicht, aber so in dem Bereich sollte die Aktie ungefähr rauslaufen, wenn die Gewinnzahlen, die Umsatzzahlen dann gekommen sind. Dem liegt auch ein recht beeindruckendes Wachstum zugrunde. Man sollte allerdings auch dabei berücksichtigen, dass das Quartalswachstum gerade in diesem Pandemiejahr, zumindest für mein Empfinden, ja, also klar, das ist schon viel, 23% in einem Jahr zu wachsen. Aber wenn man sich eben anguckt, dass so beispielsweise in dem dritten Quartal dann lediglich, sorry, liebe Netflix-Fans, 7% Umsatz dazugekommen sind im Vergleich zum Vorquartal, dann fand ich das ein bisschen überraschend. Also das war so ein kleiner Trüber. Aber wenn man sich das Ganze ein bisschen länger anguckt, 27% Umsatzwachstum in den letzten 10 Jahren realisiert. 34 bis hoch auf 60%. 34% sehr langfristiges Gewinnwachstum, 60% in dem jüngsten Bereich. Und naja, das ist eben auch notwendig. Ich habe mal ein bisschen damit gerechnet, dass man auch im Margenbereich sich deutlich weiterentwickeln aus meiner Sicht auch muss, weil es ist hier ein Medienunternehmen. Es ist ein Unternehmen, was sehr, sehr viel Konkurrenz hat und von daher auch aus meiner Sicht ein bisschen günstiger sein sollte als eine Amazon. Und das kann sie im Grunde genommen nur dadurch erreichen, dass da entsprechend auch Wachstum in dieses Unternehmen reinkommt. Und dazu brauchen wir auf der einen Seite ein 25-prozentiges Umsatzwachstum. Und das wäre so die Maßgabe Nummer eins, dass ihr die mitnehmt. 25-prozentiges Umsatzwachstum sollte hier on hier im Grunde genommen so der Maßstab sein. Und jetzt wird es ein bisschen härter, weil um dann auch in ein attraktives Bewertungsniveau reinzulaufen, auch für diese Medienunternehmen, da ist im Grunde genommen ein 50-prozentiges Gewinnwachstum notwendig. Wenn das gelingt, dann ist man in 2023 bei einer 20-prozentigen Nettomarge und man ist auch bei einem KGV angekommen von 21, dann wird die Aktie sicherlich auch wieder ein Stück höher sein, aber dann ist sie es eben auch wert. Und da muss jeder für sich selber entscheiden, ob man das für realistisch hält. Grundsätzlich ist es so, dass Netflix aus meiner Sicht der Dinge an der einen oder anderen Stelle schon deutliches Optimierungspotenzial bei der Produktion von Serien hat. Da kommen eben, die experimentieren viel und da kommt auch mal der eine oder andere Ramschposten mit rein. Da geht, glaube ich, was. Und über zunehmende Umsätze kann man ja Margen steigern. Man muss ja eben nicht alles weiterhin ins Produkt machen. Das heißt, sie werden irgendwann aus meiner Sicht deutlich auf die Produktionskostensteigerungsbremse, langes Wort, Produktionskostensteigerungsbremse treten müssen, um dann eben auch diese Ausweitung bei der Marge hinzukriegen. Aber es gibt dennoch so ein paar klitzekleine Probleme.
Aber die
und die
Frage
heißen,
ist
und die heißen, Entschuldigung, und dann, da, weil da, warum weiß ich, dass du auf jeden Fall eingewillst? Dann gibt die heißen nämlich Amazon, die heißen Apple, die heißen Walt Disney. Und vielleicht fällt ja irgendwelchen anderen Unternehmen auch noch was ein, womit es sich lohnt, Netflix ernsthafte Konkurrenz zu machen.
Ja, da gibt es natürlich noch HBO, die ganze Geschichte rund um AT&T, ja, also nur um ein Beispiel zu nennen. Das ist ein richtig umkämpfter Markt, deswegen finde ich diese Sache mit der Produktionskostenbremse natürlich interessant. Die Frage ist, funktioniert das? Kann man das wirklich machen oder gibt es nicht um die guten Schauspieler, die guten Konzepte, die guten Producer, die guten Regisseure, alle die, die Fernsehen, die Serien machen können, einen zunehmenden Wettbewerb, der dafür sorgt, dass die Preise eben nicht sinken, sondern die Preise sogar noch steigen. Ich meine, die Honorare, die so Schauspieler für eine einzige Folge irgend so einer Serie, die ich ja meistens gar nicht kenne, sondern immer nur so der bunten oder der Gala entnehmen kann, einstreichen, das ist ja der Hammer. Ja, also früher hat man gedacht, hier, was Adam Sandler kriegt, das ist das Ende der Fahnenstange und was die heute so bei diesen Streaming-Serien kriegen, das ist ja eine ganz andere Hausnummer nochmal. Und insofern, naja, was ist denn am Ende, wenn die Gewinner dieses Streaming-Booms A, die Zuschauer sind, weil sie ganz viel tolles Fernsehen bekommen, beziehungsweise sehr, sehr viel Auswahl und B, alle diejenigen sind, die an der Produktion von Inhalten verdienen, Schauspieler, Produzenten, Regisseure, aber eben nicht die Streaming-Dienste. Das ist für mich ein latentes Risiko. Also ich will das gar nicht nur jetzt auf Netflix fokussieren, sondern das gilt für alle anderen auch. Amazon ist halt in der komfortablen Rolle, dass das da so ein bisschen mitläuft, dass es nicht unbedingt für sich ein solcher Knaller werden muss, wie jetzt bei Netflix, wie jetzt auch bei Disney, wo es ja zum Hauptgeschäft wird und von der Börse auch dasjenige angesehen wird, was die Bewertung trägt. Insofern, vielleicht muss da erstmal eine Marktbereinigung stattfinden, bis diese Bremse, die du zitiert hast, tatsächlich dann wirken kann. Und das kann noch dauern, bis dahin wird es noch sehr teuer und deswegen bin ich persönlich bei Netflix eher vorsichtig, freue mich aber natürlich an meiner Venture-Position. Die habe ich gekauft, als wir zu Hause hier so einen Netflix-Zugang bekommen haben, ähnlich wie ich die Spotify-Aktie gekauft habe, als wir Spotify gekriegt haben. Und zwar ist es ja für mich auch ein besonders guter Deal deswegen, weil die Abo-Gebühren für sowas meine Frau zahlt, ich aber die Aktien halte.
Ja, die Taktik müsste ich vielleicht auch mal übernehmen. Aber wenn wir in diesen zumindest ja in Deutschland tobenden Vierkampf mal ein bisschen näher reinblicken. Ich hatte ja schon in einer der vorangegangenen Sendungen gesagt, dass bei mir Walt Disney eben das Programm ist, was ich auch gekündigt habe und auf das ich auch wegen der fehlenden Zuneigung zu diesen Star Wars Filmen sehr, sehr leicht verzichten kann und den Mehrwert dieses Programms nicht sehe. Das ist bei dir wegen Julian natürlich
anders. Ich verwechsel das immer. Ich weiß, Star Wars, Star Trek und sowas und dann haue ich mir immer irgendwie, wenn ich das in Social Media verwechsel, dann kriege ich es immer wieder von allen Seiten. Also
Star Wars ist das hier so.
Also das ist das, wovon es das Lego gibt, ja. Dieses düstere Raum.
Ich weiß nicht, gibt es Lego nicht von beiden im Zweifelsfall?
Keine Ahnung. Jedenfalls, also damit kann ich auch nichts anfangen und ich gebe offen zu, ich habe bei Disney noch nie irgendwas anderes angeklickt als irgendwelche Kinder- und Familienfilme. Aber das Angebot, was sie da einfach haben, gerade auch wirklich an so Kurzfilmchen, das ist einfach großartig. Und also unser Sohn beispielsweise steht total auf König der Löwen. Da wird man ja sagen, na gut, das ist halt ein Kinofilm, dafür hast du keinen Streamingdienst. Ja, aber dann gibt es sowas, das ist eine kleine Ableitung davon, das nennt sich die Garde der Löwen, das sind so Kurzfilmchen, ja, und dann hast du wirklich mal so Filmchen, die sind gut gemacht, anspruchsvoll gemacht, in eine Handlung eingebettet, die das Kind schon kennt, aber trotzdem was Neues, und das sind 10 Minuten, das ist also auch genauso die Fernsehdosis, wo man sagt, das kann man abends vor dem Einschlafen auch einem Vierjährigen zumuten, das ist großartig und dafür bezahle ich das wirklich gerne und ich kann mir vorstellen, dass das bei ganz, ganz vielen Familien so ist, alleine für dieses Produkt.
Dann sind wir mal gespannt, wie das weitergeht. Netflix sollte jetzt hinreichend besprochen sein. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der Favoritenaktie. Und das können wir im Grunde genommen auch davor wegnehmen von uns beiden, Christian. Denn Alphabet ist schon das, was wir beide aus den ganz verschiedenen Perspektiven, die wir ja haben, wenn wir auf Unternehmen gucken, klasse finden. Und da gucke ich natürlich wieder mal auf Zahlen und das ist auch so eine Maschine. Die hießen damals ja irgendwie noch Google, als Fang aufkam. Und naja, mit diesem Google-Geschäft, also der gerankten Vermarktung von Werbeplätzen, machen sie auch immer noch den Großteil ihrer Erlöse und sind da maschinengleich unterwegs. Wachsen, 20% pro Jahr. Das wird dieses Jahr vielleicht mal ein Stück weit niedriger sein, aber dennoch liefern sie richtig ordentlich ab und werden dieses Jahr in etwa 38 Milliarden Dollar Nettogewinn machen und bei einem KGV von 30 rauslaufen, was sich bei einer Fortsetzung eines 20%igen Wachstums bis 2023 auf 18 ermäßigt. Und das ist noch nicht alles, weil das richtig Geile ist ja, dass es eben nicht mehr nur Google ist, sondern dass es mittlerweile Alphabet ist. Und zu Alphabet gehört sowas wie Calico. Die machen im Biotech-Bereich gerade den größten Kampf der Menschheit auf und wenden sich gegen das Altern. Mit DeepMind ist Google aufgrund der wahnsinnigen Rechenpower, die sie haben, im KI-Bereich unterwegs. Im Venture-Capital-Bereich mit Capital G und mit GV zwei Arme, die das Ganze machen. Für Experimentierphasen haben sie den Bereich X, da geht es um Forschungsprojekte. Da machen sie dann sowas wie Google Glass. Das hat im ersten Anlauf nicht so richtig gut funktioniert und nicht so optimal, aber wird jetzt in bestimmten Bereichen industriespezifisch eingesetzt. Oder man beschäftigt sich damit, wie man eigentlich entlegene Gebiete vernünftig mit Internet versorgen kann. Und dann gibt es noch eine richtig interessante Position. Autonomes Fahren, Waymo, eine richtig Frontrunner-Technologie, die man im Konzern entwickelt hat und die ein Umsatzpotenzial hat, was viele größer einschätzen als das Umsatzniveau, was man im Moment mit Online-Werbung macht. Und für dieses sehr, sehr preiswerte Geschäft mit diesem Wachstumsmotor und mit dieser Rentabilität und dieser Marktstellung bekommt man die Option auf all diese Geschäfte und all die Experimente, die man da macht, kostenfrei mit dazu, ein absolutes Spitzenunternehmen zu einem recht günstig wirkenden Preis.
Ja, das ist ein Highlight, auf jeden Fall. Ja, ich meine, KGV 30 bei dem Wachstum, bei der Marktposition, die dahinter steht, meiner Ansicht nach ist das eher zu günstig. Das Unternehmen erwirtschaftet ja immense Free Cashflows und kehrt sie auch aus. Also allein in den letzten 4 Quartalen 34 Milliarden Dollar Free Cashflow. Davon hat man dann 29 Milliarden ausgegeben für Aktienrückkaufprogramme. Trotzdem ist der Kurs irgendwie nicht so ganz aus den Pötten gekommen. Also ist natürlich auch gut gelaufen, aber doch hinter dem her, was wir so ansonsten in der Nasdaq gesehen haben. Vielleicht, weil einfach Investoren darauf spekulieren, dass man mal ein bisschen etwas sieht an Umsatzbeiträgen von den Other Bets, die du gerade genannt hast. Aber ich glaube natürlich, jede von diesen Other Bets hat das Potenzial, als Firma genauso groß zu werden, wie Alphabet jetzt schon ist. Also eine Billionenfirma, wenn das funktioniert. Und es reicht ja nur schon eine Idee, und dann hätte man alleine daraus einen Verdoppler. Aber alleine das Stammgeschäft ist ja noch lange nicht ausgenudelt, sondern es ist einfach die führende Suchmaschine. Es geht immer mehr Werbung ins Netz. All das, was bei den TV-Stationen, bei den Printmagazinen rausgenommen wird, geht in digitale Formate. Das nenne ich bewusst so, denn zu Google gehört ja auch die Plattform, auf der wir hier sind, nämlich YouTube. Und da reden wir über Bewegtbildwerbung. Das ist zwar noch ein kleiner Bereich in der Google G&V, aber der wächst natürlich von den Umsätzen her überproportional. Also selbst in dem Stammgeschäft ist noch eine ganze Menge zu holen. Und ich teile auch nicht diese Befürchtungen, dass der Regulator da Google großen Schaden zufügen wird. Denn natürlich wird es irgendwelche Vorgaben geben, um dieses Monopol in Anführungszeichen zu brechen. Es werden regulatorische Hürden aufgebaut, die sind aber zunächst mal Markteintrittsbarrieren für potenzielle Wettbewerber. Das heißt, es wird noch schwieriger, Google anzugreifen. Ja, und mein Gott, wenn sie denn irgendwann nicht mehr dafür zahlen dürfen, dass sie bei anderen Unternehmen voreingestellt sind auf den Devices als Suche, ja, dann sparen sie sich auch sehr, sehr viel Geld. Und andererseits mit dem globalen Branding, das es ja sogar Eingang gefunden hat in die Sprache, in den Duden, to Google, etwas googeln, da kann man doch davon ausgehen, dass die meisten Leute Google-Suche auch dann einstellen werden, wenn es auf Ihrem Device nicht von vornherein drauf ist.
Ja, das soll es zu Google, zu Alphabet gewesen sein. Ich glaube, das können wir ihr auch nochmal sehr, sehr deutlich sagen. Aus unserer beider Sicht die Aktie, die von den fünf heute detaillierter vorgestellten Werten am ehesten oder eigentlich auch wirklich auch sofort gekauft werden könnte, aus unserer beider Meinung heraus. Top-Unternehmen zu einem vergleichsweise guten Preis mit ja, irren Möglichkeiten, die man eben immer noch einfach so mit dazu bekommt. Ja, also
jetzt bin ich traurig, Tobi. Jetzt müssten wir eigentlich Orgelmusik einspielen. Ja, ich hätte das Keyboard von meinem Sohn hierher nehmen müssen. Irgendwie so eine kurze Orgelsequenz, um zu zeigen, jetzt verlassen wir die Geldanlage. Jetzt wird es religiös. Wir kommen zu der Aktie, die eine ähnliche Religion geworden ist, wie sonst, glaube ich, mal früher sowas mit W irgendwie und dann Eiercard und natürlich Bitcoin. Wir kommen zu Tesla. Jim Cramer hat sie damals nicht hinten dran gehängt. Er hat nur Fang. Wir haben daraus Fangt gemacht, weil irgendwie passt diese Aktie in das ganze Konzept so großartig hinein. Natürlich sprengt sie nochmal alle Dimensionen dessen, was wir eben an Performance diskutiert haben. 2013 war Tesla auch schon notiert, als Jim Cramer seine legendäre Sendung hatte. Seitdem 11.000% plus. Das kann man schwer so fassen vom Gehirn. Etwas einfacher ist es, wenn wir es kurzfristiger fassen. Seit Anfang 2020 900%, was nichts anderes ist als ein Ten-Bagger in weniger als 13 Monaten.
So, und das ist eben ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Wer schon mal in Dubai war, der kennt so ein Gebilde. Der Burj Khalifa, der sieht eigentlich relativ ähnlich aus, wenn man so über die Stadt guckt. Und auf einmal ist da so eine Spitze. Und so sieht im Grunde genommen auch der Aktienchart aus. Deswegen haben wir in der zweiten Variante auch nochmal die logarithmierte Version des Ganzen mit angezeigt. Aber bewertungstechnisch ist das natürlich der absolute Wahnsinn. Und man weiß eigentlich überhaupt nicht vernünftig, wie man noch irgendwie ja, erklären soll, was eigentlich alles passieren muss, damit Tesla in irgendwie auch auf diesem Niveau erklärbare Bereiche reinkommt. 800 Milliarden US-Dollar ist dieses Unternehmen wert. Nur mal zur Einordnung. Tesla verkauft im letzten Jahr, 2020, 500.000 Fahrzeuge. Man macht also einen Durchschnittserlös pro Fahrzeug, wenn man jetzt mal unterstellt, dass diese Erlöse nur mit Fahrzeugen zustande gekommen sind, was nicht ganz korrekt ist. Aber über den Daumen gepeilt sind das 62.000 Dollar pro Fahrzeug. Okay, könnte man sagen, so weit, so gut, so schön. Das ist ja auch nur die Umsatzzahl, da kommen wir ja noch nicht mit der Marktkapitalisierung ins Gehege. Wenn man jetzt aber sich mal vergegenwärtigt, dass 805 Milliarden US-Dollar für 500.000 produzierte und ausgelieferte Autos im Grunde genommen bezahlt werden, heißt es nichts anderes, als dass jedes im letzten Jahr ausgelieferte Fahrzeug mit einem Wert, einem Börsenwert von 1,61 Millionen US-Dollar bewertet wird. Nur mal zum Vergleich. Bei Volkswagen gibt es diese Werte natürlich auch. Und bei Volkswagen ist die Marktkapitalisierung pro Auto 8.000 Euro. Der Preis ist dann ein bisschen höher, nicht so hoch wie bei Tesla. Pro Auto, das der Konzern verkauft, 21.500 Euro. 10 Millionen Autos verkauft man in etwa, der Börsenwert von Volkswagen bei 79 Milliarden. Und das ist eben auch der Teil der Geschichte, der einen so fassungslos zurücklässt. Und ja, wir reden nicht darüber, dass Elon Musk nicht eine unfassbare unternehmerische Leistung dahingelegt hat, die er im Grunde genommen auch vorher aufgeschrieben hat. Wer den Brief mal liest, was man so vorhat, was er ja seinen Aktionären so ganz im Vertrauen mitgeteilt hat, er kann im Grunde genommen nachlesen und muss dann eben auch anerkennen, dass er geliefert hat. Ja, und mein Gott, also wenn man so eine Firma aufbaut, unabhängig, ob die nun 100 oder 800 Milliarden wert ist, so etwas aufzubauen und dann vielleicht mal irgendwie 2, 3, 4 oder 5 Quartale daneben zu liegen, aber eine industrielle Revolution in die Elektromobilität anzuzetteln und auch erfolgreich zu gestalten, ist mindblowing. Und bei dem ganzen Kram, den er ja darüber hinaus noch macht, steht man einfach nur ehrfürchtig daneben und denkt sich, wie geht sowas? Christian, wie geht sowas?
Nur, ich habe keine Ahnung. Also ich habe eine große Bewunderung für Elon Musk. Deswegen habe ich irgendwann mal so eine, das muss ich wirklich sagen, Spaßposition in dieser Aktie gekauft. Ich habe es liegen lassen, dann irgendwann mal meinen Einsatz und ein bisschen mehr rausgenommen. Und jetzt kann ich das wirklich mit einem Schmunzeln verfolgen, was da an der Börse passiert. Viel spannender, muss ich ehrlich sagen, ist natürlich das, was in den Unternehmen passiert, nicht nur bei Tesla, sondern auch in allem, was da drumherum im Network von Musk ist. Vielleicht kommt das eine oder andere ja auch mal an die Börse, aber ich muss wirklich sagen, ich bin heilfroh, dass die Entwicklung der Tesla-Aktie für mich und mein Vermögen in keiner Weise irgendwie jetzt relevant oder existenziell ist. Das scheint bei vielen Menschen anders zu sein, deswegen führen sie gerade in den sozialen Netzwerken diese religiös motivierten Diskussionen. Deshalb geben sie sich auch Mühe, selbst diese Kursniveaus immer noch rational zu erklären. Man kann ja sagen, also Tesla wird momentan an der Börse für quasi Messias der Elektromobilität gehalten. Der Trend ist intakt und der Trend kann noch eine ganze Menge weiter laufen. Ja, die Macht von Trends, die Dauer von Trends, die Intensität von Trends wird immer wieder gerne unterschätzt. Und ich würde nicht dagegen wetten, dass Tesla nicht bald eine Billionen-Company sein wird. Es fehlen ja nur noch 200 Milliarden dazu oder 25%. Hey, das kann unter Umständen schon in einer Woche geschafft sein oder in einem Monat. Aber zu versuchen, diese Niveaus, die letztendlich vielleicht auch Knappheitspreise sind, die Liebhaberpreise sind, die Spekulationspreise sind, diese Niveaus mit vermeintlich rationalen Argumenten irgendwie zu garnieren, wie beispielsweise Goldman Sachs ja letztens die Fahrzeugabsätze en Detail bis ins Jahr 2040 geschätzt hat. Das ist einfach abenteuerlich. Das ist ähnlich abenteuerlich, wie wir letzte Woche über diese JP Morgan Bitcoin in Anführungszeichen Analyse mit einem rational angeblich hergeleiteten Kursziel von $146,000 gesprochen haben. Das ist dieselbe Art und Weise. Das kannst du nicht mit Ratio packen und deshalb sollte man es auch lassen. Entweder man ist dabei in einem Umfang, dass man sagt, selbst wenn diese Kiste um 70% runtergeht, und dann ist sie immer noch ordentlich bewertet und existiert ja auch, weil Elon Musk hat es gut funktioniert. Selbst wenn das passiert, ist man im Depot immer noch voll entspannt. Auf das Niveau sollte man eine Tesla-Position halten. Und wenn man denn irgendwie sagt, ach, ich habe es verpasst und ich muss doch. Nee, man muss überhaupt nicht. An der Börse gibt es immer wieder neue Chancen. Und dann ist man halt bei einer anderen Chance dabei. Zum Beispiel dann, wenn eine von den New Bets bei Google auch eine Billionen-Company werden kann.
So, und das war unser erster Teil von Funked Batman. Facebook, Amazon, Netflix, Google, mittlerweile Alphabet heißend, und die Tesla-Aktie, der absolute Highflyer des letzten Börsenjahres, aber auch der letzten Jahre, also auch schon davor. Wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Wir freuen uns A, auf natürlich euren Daumen nach oben. Wir freuen uns B, darauf, welche große Aktie beispielsweise auch im Sparplanbereich aus eurer Sicht gefehlt hat. Aber erinnern auch bei der Gelegenheit daran, das kommt natürlich auch bald wieder bei der nächsten Einladung zu Echtgeld TV Feedback. Nächste Woche kommt Batman. Batman ist zum Teil chinesisch mit Baidu, mit Alibaba, mit Tencent, und Man ist dann Microsoft, Apple und Nvidia. Immer wieder ein etwas eigenartiger Name, aber natürlich auch ein Hammerunternehmen. Freut euch drauf, wir freuen uns auf eure Kommentare. Im Übrigen auch sehr, sehr gerne Erklärungen, was da aus eurer Sicht alles bei Tesla passiert, warum die denn eigentlich nicht 800 Milliarden wert sind, sondern die von Christian eben schon angesagte Billion. Da freuen wir uns auch drüber und über die Diskussion. Ansonsten bitte auch Verständnis dafür, dass wir religiöse Eiferer und Leute, die der Meinung sind, uns oder auch andere Diskussionsteilnehmer zu beleidigen, relativ schnell rausschmeißen. Da könnt ihr woanders hingehen. Die haben hier keinen Platz. Danke an der Stelle im Übrigen auch nochmal für die Diskussion nach der letzten, ja durchaus auch zwischen Christian und mir etwas emotionaler geführten Sendung, aber auch was ihr daraus gemacht habt in der Diskussion danach. Sehr, sehr interessant, gute Tipps. Also wenn ihr euch über Bitcoin pro, contra informieren wollt, schaut A, die Sendung und lest B, ruhig mal in die Kommentare rein, denn da spielt sich mittlerweile einiges Interessantes ab. Also auch danke dafür. Das wäre es von meiner Seite. Christian, habe ich was vergessen?
Nö, du hast nichts vergessen. Natürlich in der nächsten Woche zeigen wir dann auch, was wir denn aus Funk Batman für uns dann für einen Sparplan korrekt machen.
Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir wünschen euch wie immer gute Investmententscheidungen und vor allen Dingen weiterhin, dass ihr gesund bleibt und euer Umfeld genauso. Bis zum nächsten Mal aus Berlin und bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.
Tschüss.